Marco Frigiers erste Buch «Regina Zimmet», die Anne Frank des Veltlins, ist überraschend sehr erfolgreich gewesen. Hat sie das unter Druck gesetzt? Oder anders gefragt, ist es schwierig gewesen, das neue Buch, das sie jetzt veröffentlicht, anzugehen?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also der Erfolg hat mich natürlich überrascht bei der Regina Zimmet. Man hätte das auch nicht so erwarten können. Aber dass ich mich jetzt unter Druck fühle, überhaupt nicht.
Im Gegenteil eher, dass es beflügelt hat?
Eigentlich war ist das abgehakt, das Thema Regina Zimmet. Das ist eine ganz andere Geschichte, die in einer anderen Zeit gespielt hat. Und ich habe eigentlich gar nicht an die Regina Zimmet gedacht. Weder beim Schreiben, noch nachher bei der Suche nach einem Verlag.
Sie haben jetzt einen Roman geschrieben oder eine Erzählung geschrieben von zwei Jugendfreunden, die sich an einem Klassentreffen wieder sehen und dann dort ihre Jugendrevue passieren lassen. Jetzt auf den ersten Blick klingt das nicht sehr spektakulär. Warum diese Geschichte?
Sie haben recht, die Geschichte ist überhaupt nicht spektakulär, aber mir gefallen eben gerade die Geschichten, wo erzählt wird, wie einfache, gewöhnliche Leute in einem Mikrokosmos, wie zum Beispiel das verschlafene Städtli damals Chur oder das Dörfli im Veltlin, Außergewöhnliches erlebt haben. Das hat mich gereizt.
Konkret geht es um eine Freundschaft im Buch zwischen dem Mario und dem Peter. Das Buch fängt an, wo die beiden miteinander in die Oberstufe kommen. Es spielt Mitte der 60er Jahre. Da geht es dann zum Beispiel um die ersten Schulschätze. Da geht es um Prüfungen, um Noten, um Lehrer. Oder es geht zum Beispiel auch um den letzten Schultag vor der Sommerferien. Und da, bevor wir weiterreden, hören wir gerade mal eine Textprobe.
Schließlich war er da, der herbeigesehnte Abschluss des zweiten Sekundarschuljahres. In einer langgezogenen Kolonne zogen Schülerinnen und Schüler zur Martinskirche. Dort sollte, wie bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts, die Schulschlussfeier stattfinden. Wie ein Tatzelwurm bewegte sich die kunterbunte Schar durch das Portal und erweckte das imposante Kirchenschiff zum Leben. Raunen, Flüstern, unterdrücktes Husten und Kichern erfüllte den sakralen Raum. Plötzlich brauste Orgelmusik vom Chor her über die Bankreihen, brandete hoch bis unter die gewölbte Rippendecke. Der temperamentvolle Pfarrer trotzte der Wucht der Klänge und wandte sich nach dem Präludium an die Anwesenden. Vergesst in den Sommerferien das Lernen nicht ganz. Helft zu Hause mit, lungert nicht in der Stadt herum, raucht und trinkt nicht. Wer von euch konfirmiert wird, geht am Sonntag in die Kirche. Müßiggang ist aller Laster Anfang, lautete die Kernbotschaft seiner Ansprache. Die mahnenden Worte, ergänzt durch diejenigen des Vertreters der Schulbehörde, widerhallten von den mächtigen Säulen und Wänden. Nach dem Gebet setzten sich die Schüler auf einen Wink des Pfarrers hin. Peter aber blieb gedankenverloren stehen. Die Anwesenden kicherten, der Pfarrer schien irritiert. Das traditionelle Lied «Legt die Bücher still zur Seite», komponiert von Martin Schmid, bildete den feierlichen Abschluss. Auch Peter und Mario sangen aus voller Kehle mit. Wieder ist ein Jahr zu Ende, jetzt ade, du enge Bank.
Marco Frick, Sie haben geschmunzelt, als Sie gehört haben. Das sind die Erinnerungen von Ihnen selber. Das sind Ihre Jugend, Ihre Erinnerungen. Sie sind in Chur aufgewachsen, Sie sind hier in der Schule.
Da haben Sie recht, Frau Hauschild, ja ganz klar. Und jetzt, wenn ich den Text gehört habe, ist mir die Zeit natürlich wieder präsent gewesen. Vor allem der letzte Schultag, das war etwas Wunderbares gewesen. Weil man wusste, jetzt fängt die Freiheit in Anführungszeichen an. Jetzt hat man 7 Wochen Ferien. Und für mich persönlich, jetzt geht es in meine Parallelwelt, ins Veltlin.
Veltlin ist gerade das nächste Stichwort. Veltlin spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Buch. In diesem Buch sind das ja nicht Sie selber. In diesem Buch gibt es den Jugendlichen, den Mario, der mit seiner Familie immer im Sommer ins Veltlin in die Ferien geht. Das ist auch etwas, was Sie immer wieder gemacht haben. Sie sind mit Ihrer Familie dorthin, weil Ihre Mama vom Veltlin gekommen ist.
Das ist ja so. Immer in der Sommerferien sind wir ins Veltlin gegangen. In das Dörfli Walle. Das war ein ganz winziges Dörfli. Und dort habe ich mich sehr wohl gefühlt. Dort hatte ich Verwandte. Meine Onkel haben dort gelebt, meine Tanten, meine Grosseltern, meine Freunde. Und vielleicht zwischen ihnen auch einmal eine Freundin.
Ein Schulschätzchen oder ein Ferienschätzchen, muss man eher sagen.
könnte man so sagen, ja.
Können Sie es noch ein bisschen beschreiben? Wie war das damals, Mitte 60er Jahre, dort in dem kleinen Dörfli im Veltlin? Weil im Vergleich zu Chur, wo ja doch sicher auch eher provinziell war, ist das dort noch mal ganz anders gewesen?
Also wie bereits angetönt, es war eine ganz andere Welt gewesen. Es war ein sehr kleines Dörfli gewesen, wo am Berghang geklebt hat. Und bis Ende 50er Jahre ist dort eine ganz, ganz enge Strasse drauf. Und ich kann mich noch erinnern, wenn wir einmal mit dem Vater in die Ferien gefahren sind, mit dem alten DKW, den er hatte. Deutsche Kraftwagen hat das geheissen. Das war ein DKW. Da hat man etwa die zwei, dreimal ansetzen bei gewissen Kurven. Und in dem Dörfli hat es bis Ende 50er Jahre auch noch kein fliessendes Wasser in den Häusern gehabt. Man hat das Wasser mit in Kesseln müssen ins Haus tragen. Und ich kann mich noch erinnern, der erste Fernseher ist 1966 dort installiert worden. Wir haben dort die Fussball-Weltmeisterschaft geschaut und man hat so zwischen Schnee und schwarzen Pünktchen hat man dann irgendwelche Schäden können erkennen, wo am Ball nachgesprungen sind.
Wo Sie jetzt das Buch geschrieben haben, sind Sie dann auch wieder zurück an den Ort gegangen?
Das ist so. Weil ich glaube, sonst hätte ich das Buch gar nicht können schreiben, wenn man das nicht alles wieder erlebt hätte, wenn man die Gerüche wieder wahrgenommen hätte, die Personen vor sich gesehen hätte und vor allem auch die Melodien innerlich wieder gehört hätte.
Ein weiteres wichtiges Element jetzt vom Buch ist die Musik. Die beiden Jugendfreunde, der Mario und der Peter, die hier in der Säcke in der Oberstufe sind, lernen die Musikgruppen aus Amerika kennen. Sie sind völlig begeistert. Und auch hier haben wir eine kleine Probe aus dem Text, den sie geschrieben haben.
«Komm mit in die Stube», forderte Peter seinen Gast auf. «Gell, Mia, du räumst auf. Morgen werde ich dafür übernehmen.» Peters Schwester, eine Viertklässlerin, presste die Lippen zusammen, runzelte die Stirn und trollte sich davon. Die Fenster wurden geschlossen, das Volumen aufgedreht, sodass die Lautsprecher der Braunstereoanlage das Wohnzimmer satt beschallen konnten. Peter tippte mit dem Zeigefinger auf die Musiker auf dem Plattencover. Brian, Dennis und Carl Wilson, Mike Love und Alan Jardine, welche die amerikanische Rockgruppe The Beach Boys verkörperten. Mehrstimmiger Chorgesang, schneidende Gitarrenriffs, Bassläufe, ungewöhnliche Harmoniefolgen. Mario war hin und weg. Schließlich griff Peter zur Gitarre und stimmte einen der Songs an. Nun gab es kein Halten mehr. Gegen Abend pedalte Mario heimwärts. Sorgfältig vermied er Unebenheiten und Schlaglöcher, denn auf dem Gepäckträger transportierte er eine wertvolle Leihgabe. Drei Langspielplatten der Beach Boys.
Auch da wieder Marco Frick. Haben Sie die Langspielplatten noch?
Die habe ich noch, Frau Hauschild. Und ich habe mir gerade vor etwa zwei, drei Wochen über Ricardo einen identischen Plattenspieler geholt, wie wir damals hatten, und habe die Platte, wirklich die Vinylplatte, aufgelegt und wieder gelöst.
Die Beach Boys sind eine Band, die immer wieder vorkommt im Buch, aber auch sonst einfach die Hits, die Musik, die man damals Mitte 60er Jahre gelöst hat, die zieht sich ein bisschen wie einen roten Faden durch das ganze Buch und immer wieder vor. Warum war Ihnen das wichtig?
Das war mir wichtig, bevor ich angefangen habe, das Buch oder das Manuskript zu schreiben, habe ich per Zufall einmal so eine Beach Boys-Platte gelöst. Und dort ist der Song vorgekommen, «Do you remember?» «Erinnerst du dich? Erinnern dir euch?» Und das ist eigentlich der rote Faden gewesen, der Song «Do you remember?» Ja, klar erinnere ich mich. Und zwar an die Zeit und vor allem natürlich auch an die Musik der Beach Boys.
Ein weiteres Thema im Buch ist dann ein sehr ernsthaftes. Der Freund von Mario, also ihr Freund, der Peter, ist während der Lehre teilweise überfordert. Es gibt den ersten grossen Liebeskummer, ein gebrochenes Herz. Er kommt in eine Abwärtsspirale, fängt an, Alkohol zu trinken, Medikamente zu nehmen. Auch da natürlich stellt sich dann sofort die Frage, ja, ist das echt? Ist das eine wahre Geschichte?
Die Geschichte ist wahr. Das ist so passiert. Also der Auslöser war der Druck in der Lehre. Und heute würde man eigentlich vom Mobbing reden, aber damals war das Wort noch nicht in aller Munde. Und der Freund ist tatsächlich unter Druck gekommen und ist dann auch durch die zerbrochene Liebesgeschichte in eine Abwärtsspirale geraten.
Und jetzt leben wir ja im Kanton Graubünden, in Chur und Umgebung, und da kennt man sich. Also da wird sich der Freund wahrscheinlich wiedererkennen und auch andere Leute werden ihn wiedererkennen. Ist denn das möglich gewesen für Sie, das Buch so zu schreiben? Auch wenn man weiss, das sind wahre Geschichten, da kommen Leute drin vor, die sich wiedererkennen werden.
Ich glaube, das ist kein Problem, denn erstens haben wir alle Namen geändert und natürlich auch sehr eng mit dem damaligen Freund zusammen kommuniziert bezüglich dieser Geschichte. Und es ist ja sehr ein positives Buch. Also es ist nicht Geschichte von jemandem, der abhängig geworden ist, sondern das ist eine Episode. Und darum habe ich gesagt, es ist eine sehr turbulente, außergewöhnliche Geschichte. Aber letztendlich hat die Geschichte ja ein Happy End. Und es zeigt auf, dass man auch aus ziemlich schwierigen Situationen wieder aufstehen kann und positiv weiterleben.
Eben, Sie sagen, es hat ein Happy End am Schluss. Wir wollen auch nicht alles verraten, natürlich jetzt hier. Das Buch kommt dann Ende Oktober auf den Markt. Aber wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, das Buch hat eine sehr positive Grundstimmung. Es geht über weite Strecken um die Jugenderinnerungen, wo auch die Karussellfahrten beschreiben oder wie man Zuckerwatte essen oder wie man in den Ausgang gegangen ist in die Felsenbar, wo es ja heute noch gibt, oder wie der Protagonist Mario, in dem Fall also Sie, mit dem Töffel über den Julierpass runter ins Veltlin fährt. Sind Sie einfach ein Nostalgiker?
Also Nostalgiker in dem Sinn schon. Man hat, das ist ja so wie ein Militärdienst. Man denkt dann vor allem über die positiven Geschichten an. Und wenn ich in die Vergangenheit schaue, sehe ich vor allem das Positive. Aber ich sehe auch das Positive vom jetzigen Leben. Also ich stehe schon mit beiden Beinen im jetzigen Leben. Aber ich erinnere mich natürlich gerne zurück, weil es ist eine sehr spannende Zeit war. Auch zum Teil turbulente Zeit. Doch, ich erinnere mich gerne, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein totaler Nostalgiker.
Und wenn Sie vergleichen Ihre Jugend, die Jugendzeit damals, mit der Jugend von heute, Sie sind ja auch Lehrer gewesen, bevor Sie pensioniert worden sind, können Sie denn sagen, was die grössten Unterschiede sind?
Ja, Frau Hauschild, das ist ja ganz klar. Früher war ja alles besser gewesen. Nun hat man das eben vor 50 Jahren auch gesagt. Früher sei alles besser gewesen. Und ich würde sagen, es war überhaupt nicht besser gewesen. Es war einfach ein ganz anderes Umfeld gewesen. Für Kind, für Lehrling, für Schüler. Das Umfeld war anders gewesen. Kinder, ich habe das auch immer als Lehrer gesagt, wenn sie gesagt haben, ja, heute sind ja Kinder ganz anders, ist viel schwieriger. Kinder sind eigentlich immer noch gleich. Das Umfeld hat sich verändert. Man denkt nur an die ganze Digitalisierung. Und früher ist es einfach vielleicht einfacher zu und her gegangen als heute.